Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Die politische Eiszeit zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands ist beendet. Doch ob der Gipfel beider Männer heute in Paris große Fortschritte bringt, ist fraglich. In der Ostukraine jedenfalls sind viele Menschen skeptisch, unser erstes Thema. Die umstrittene Sicherung der EU-Außengrenze in Kroatien und die Folgen für Migranten, auch dazu gleich mehr. Und wir starten unsere Reportagereihe über die blutige Revolution in Rumänien vor 30 Jahren dort, wo alles seinen Anfang nahm, im Westen des Landes. Es ist eine Premiere auf neutralem Boden. In Paris treffen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Zelensky zu ihrem ersten Vier-Augen-Gespräch. Vor allem für den ukrainischen Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Im Wahlkampf hatte er versprochen, den Krieg im Donbass gegen die pro-russischen Separatisten zu beenden. Doch Frieden wird es nur zu russischen Bedingungen geben. Wie hoch der Preis ist, den Putin verlangt, ist offen. Einen großen Durchbruch beim Gipfel, an dem auch die deutsche Kanzlerin und Frankreichs Präsident teilnehmen, erwarten die Beobachter jedenfalls nicht. Die ukrainische Führung ihrerseits ist aber bereits in Vorleistung getreten und hat ihre Truppen aus mehreren Ortschaften im Konfliktgebiet abgezogen. Marta Wilczynski über die Lage und die Erwartungen in der Grenzregion.
Ein Reisebus nach dem anderen hält auf dem kleinen Platz zwischen Buden mit Essen und Getränken. Auf einem großen Betonpfeiler prangt das Wappen des Ortes, Stanitsa Luhanska, eine Kleinstadt tief im Osten der Ukraine, die durch den Krieg zum Grenzort wurde. Larissa, eine schlanke blonde Frau Mitte 30, hieft eine schwere Plastiktasche aus einem Bus. Ihr Mann und ihre Mutter sind bereits mit dem restlichen Gepäck vorgegangen, in Richtung Checkpoint. Sie aber wartet, bis sie ihre drei Kinder beisammen hat.
Wir sind jetzt häufiger in Lysychansk, aber sonst arbeiten und wohnen wir in Altschewsk. Dort habe ich meine Arbeitsstelle, mein Zuhause, alles.
Bürokratie erledigen auf ukrainischer Seite, leben in der selbsternannten Volksrepublik. Für Larissa und ihre Familie ist das seit mehr als 5 Jahren Alltag.
Ich habe mit meinen Kindern die halbe Ukraine bereist und keiner konnte mir eine Arbeitsstelle oder eine Unterkunft bieten. Sie öffneten meinen Pass, sahen, wo ich registriert bin und dann hieß es nur noch Auf Wiedersehen. Und deshalb pendeln wir weiter.
Seit die Truppen hier in Stanitsa Luhanska im Sommer abgezogen wurden, sei vieles besser geworden, erklärt Larissa. Es gäbe mehr Busse für die Pendler, die Schlangen an den Checkpoints seien nicht mehr so lang und auch die Stimmung habe sich deutlich entspannt. Und trotzdem ist das für sie alles andere als normal.
Wissen Sie, die Territorien wurden geteilt und damit auch die Menschen. Wir waren vereint und hätten es auch bleiben sollen. Jetzt müssen wir leiden, weil die Politiker immer alles besser wissen.
Dass der Krieg nicht nur den Osten der Ukraine zerteilt, sondern auch die Menschen voneinander entfernt, ist entlang der mehr als 400 Kilometer langen Konfrontationslinie deutlich spürbar. Das sagt auch Valentina, die mit ihrer 91-jährigen Mutter über den Checkpoint gekommen ist.
In Luhansk und Donetsk wohnen doch keine Terroristen, keine Okkupanten, wie sie immer sagen. Wenn die Ukraine wirklich Frieden stiften will, dann muss sie all dies beenden, Kompromisse eingehen und einen Dialog führen.
Doch genau diese auf Dialog und Annäherung setzende Politik des neuen Präsidenten Zelensky ruft in der Ukraine nicht nur positive Reaktionen hervor. Dabei betont er, der bereits im Wahlkampf versprochen hatte, den Krieg im Osten so schnell wie möglich zu beenden, dass es ihm vor allem um die Menschen gehe. Darum, ihnen trotz der politischen Lage das alltägliche Leben zu erleichtern. Erst vor kurzem hat er selbst Stanitsa Luhanska besucht, um dort die Brücke zu eröffnen, die sich zwischen den Checkpoints beider Konfliktparteien befindet und deren Neubau erst durch den beidseitigen Truppenabzug möglich wurde.
Das Wichtigste ist, dass in den drei Orten, in denen der Truppenabzug stattgefunden hat, in Stanitsa Luhanska, in Solote und Petrivske, nicht geschossen wird. Aber ich möchte auch allen Militärangehörigen und Freiwilligen danken, die heute dabei helfen, unser Land zu verteidigen und unsere Grenzen zu schützen.
Insgesamt hat der Krieg im Osten bereits mehr als 13.000 Menschenleben gefordert. Dass das tägliche Blutvergießen aufhören müsse, darin sind sich fast alle einig. Doch die Gruppe derer, die findet, dass Selenskyj mit seiner Politik in die falsche Richtung gehe, dass er die Menschen entlang der Konfrontationslinie mit dem Abzug der Truppen eher in Gefahr bringe, als ihnen zu helfen, die hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder Gehör verschafft. Konstantin Reutzki ist extra die mehr als 700 Kilometer nach Kiew gefahren, um an einer der ersten Demonstrationen unter dem Motto »Keine Kapitulation« teilzunehmen. Der junge Mann, der selbst aus dem besetzten Luhansk stammt, ist Mitbegründer der Hilfsorganisation SOS Vostok, die sich für die Rechte von Flüchtlingen aus dem Donbass einsetzt. Seine Hauptkritik an Selenskyjs Politik?
Er hat in seinem Team niemanden, der eine Vorstellung von der wirklichen Lage hier hat. Und deshalb neigen sie zu solchen vereinfachten Entscheidungen, die unserer Meinung nach schlimme Folgen haben können. Und sein Team sieht diese Risiken einfach nicht.
Reutzki glaubt, dass zudem jedes noch so kleine Zugeständnis an Russland vom Kreml als Schwäche der Ukraine ausgelegt würde. Reutzki fordert daher noch schärfere Sanktionen, auch von Seiten der EU, anstelle von Kompromissen.
Ein politischer Drahtseilakt liegt vor dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj bei den Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Marta Wilczynski über die Lage im Grenzgebiet und die Erwartungen der Ukrainer. Sie verstehen sich als Garant einer wirksam geschützten EU-Außengrenze die Sicherheitskräfte des jungen EU-Mitglieds Kroatien. Dass die Polizisten und Grenzschützer dabei umstrittene Methoden anwenden, haben Menschenrechtsorganisationen wiederholt angeprangert. Schon im vergangenen Jahr waren Berichte bekannt geworden, wonach Kroatien Flüchtlinge mit der Waffe gezwungen haben soll, nach Bosnien zurückzukehren. Doch die Härte der Polizei trifft offenbar nicht nur auf Migranten auf der Balkanroute zu. Zwei Studenten aus Nigeria, die an einem Tischtennisturnier in Kroatien teilgenommen haben, wurden offenbar gegen ihren Willen nach Bosnien abgeschoben, obwohl sie gar kein Asyl beantragt hatten und laut eigener Auskunft nach Nigeria zurückreisen wollten. Srdjan Govedarica über einen Fall, der zum Politikum geworden ist.
If we don't move, I will shoot.
Wenn du nicht weitergehst, dann erschieße ich dich, sagte er. Ich hatte Angst und habe geweint. Kenneth Cinedu Ebo steckt der Schrecken immer noch in den Gliedern, als er seine Erlebnisse dem bosnischen Investigativmagazin Journal in die Kamera erzählt. Der Student aus Nigeria ist gerade mit seinen Kommilitonen Ucena Alexandro Abia in einem Flüchtlingslager im Nordwesten Bosniens in Velika Kladuša. Und das war alles andere als geplant. Ich bin nach Kroatien gekommen, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, einem Sportwettbewerb in Pula. Für ihre Hochschule, die Federal University of Technology in Overy, nehmen die beiden am 13. November an einem Tischtennisturnier in der Stadt Pula teil. Für ihren Aufenthalt in Kroatien haben sie gültige Visa. Die Kopien ihrer Pässe liegen der ARD vor. Nach dem Turnier fahren sie in die Hauptstadt Zagreb. Sie übernachten in einem Hostel und wollen am 17. November den Rückflug nach Hause antreten. Doch dazu kommt es nicht. Die beiden werden nach eigenen Angaben bei einem Spaziergang von der Polizei kontrolliert. Ihre Pässe seien zu diesem Zeitpunkt im Hostel gewesen. Wir haben versucht, uns vorzustellen, aber der Polizist hat sich geweigert, uns zuzuhören. Die Polizei nimmt sie mit und bringt sie auf eine Wache, erzählen die beiden Nigerianer. Danach seien sie in einen Polizeibus geladen worden. Ihr geht nach Bosnien, haben die gesagt. Ich war nie in Bosnien, habe ich gesagt. Ich bin mit Turkish Airlines in Zagreb gelandet. Ich weiß nichts über Bosnien. Aber sie haben gesagt, ihr geht nach Bosnien, nach Bosnien. Die Polizisten nehmen ihnen ihr Geld ab, treiben sie mit Tritten in Richtung Bosnien und drohen mit ihren Dienstwaffen, erzählen Kenneth und Ucena. Migranten und Flüchtlinge weisen ihnen schließlich den Weg in die Flüchtlingsunterkunft Miral in Velika Kladuša im Nordwesten Bosniens. Dort kommen sie ohne Pässe an. Diese werden ihnen aus Kroatien per Post nach Bosnien nachgeschickt. Von wem ist unklar. Hatten die beiden Studenten Pech und sind in die Fänge rassistischer Polizisten geraten? War alles nicht so, sagen die kroatischen Behörden. Sondern Niceno, Chef der kroatischen Grenzpolizei. Wir weisen die Angaben scharf zurück, dass die Männer am 17. November in Zagreb aufgegriffen, aus einer Straßenbahn gezogen und wegen Sprachschwierigkeiten oder wegen was auch immer, auf welche Art auch immer, nach Bosnien gebracht worden sind. Das, was die kroatische Polizei zusammengetragen hat, wirft kein gutes Licht auf die beiden Studenten aus Nigeria. Im Raum stehe der Verdacht, dass die beiden Männer ihre Teilnahme am Tischtennisturnier nur vorgeschoben haben, um sich über Kroatien weiter in den Schengen-Raum abzusetzen, heißt es in einer schriftlichen Erklärung des Innenministeriums. Laut der Polizei seien die beiden ohne Tischtennisschläger beim Turnier angekommen und hätten jedes Spiel verloren. Das Hostel in Zagreb hätten sie mit Gepäck und Pässen verlassen und seien in unbekannte Richtung abgezogen, so die Polizei. Die entscheidende Frage beantwortet die kroatische Polizei also nicht. Wie kommt es, dass die beiden Studenten in Bosnien und Herzegowina gestrandet sind? Und warum sind sie dort ohne Pässe angekommen? Für die kroatische Polizei sind die erhobenen Vorwürfe heikel, denn sie decken sich mit Berichten vieler Migranten und Flüchtlinge, die gerade auf der sogenannten Balkanroute unterwegs sind. Wenn die kroatische Polizei sie aufgreife, verweigere sie ihnen das Recht auf Asyl und schiebe sie illegal und mit Gewalt nach Bosnien ab. Das haben Menschenrechtsorganisationen hundertfach dokumentiert. Kenneth und Ucena sind inzwischen von der bosnischen Ausländerbehörde angehört worden. Ihre Pässe seien echt und sie hatten ordentliche Visa für Kroatien, wurde dabei festgestellt. Man arbeite jetzt daran, sie im Rahmen eines Rückführungsabkommens zurückzuschicken nach Kroatien.
Umstrittene Grenzsicherung, der Umgang kroatischer Behörden mit Flüchtlingen und denen, die sie dafür halten, Srdjan Govedareca berichtete. Viele seiner Amtskollegen waren längst entmachtet, doch Rumäniens Diktator Nicolae Ceaușescu residierte wenige Tage vor Weihnachten 1989 immer noch in seinem luxuriösen Frühlingspalast in Bukarest. Rumänien war spät dran im Wendejahr 1989, doch dann ging es ganz schnell. Gerade einmal 6 Tage liegen zwischen den ersten Protesten im Land und der Flucht von Machthaber Ceaușescu, nach fast einem Vierteljahrhundert an der Macht. Diese besonders blutige Revolution in Rumänien vor 30 Jahren und ihre Folgen sind in dieser Woche Thema in unserer Reportagereihe. Die erste Station machen unsere Reporter Laila Knüppel und Manfred Götzke dort, wo die Proteste damals begonnen haben, in Timișoara, im Westen des Landes.
Eine baufällige ehemalige Militärkaserne, von der Putz blättert, versteckt hinter anderen Gebäuden. Das ist also die Gedenkstätte der Revolution in Timișoara. Es sieht so aus, als seien die Ereignisse von 1989 in der Rumpelkammer der Geschichte verstaut worden. Und mit ihr der Leiter der Gedenkstätte und ehemalige Revolutionär Trajan Orban.
30 Jahre ein Krieg gegen vergessen. Wir hatten ein anderes Haus, unser Memorial aus Revolution, und geben zurück für eine Privatperson. Wir sind in einer Militärkaserne. Es ist interessant, machen Memorial in einer Militärkaserne. Ich habe gesehen, mit meinen Augen, Soldaten schießen Personen in Freiheitsplatz in Temeswar.
Orban sitzt oben in seinem Museumsbüro, das gleichzeitig sein Schlafzimmer ist. In einer zotteligen Kunstfelljacke gegen die Kälte, beim morgendlichen Kaffee.
Ich war Tierarzt bis Revolution und ich warte auch, einen Moment spezial bekommen eine Revolution auch in Rumänien. Und am 16. Dezember, ich habe gehört, in Temeswar bekommt eine Revolution.
Nicht in der Hauptstadt, in Bukarest, regt sich der Protest. In Timișoara, oder deutsch Temeswar, im westlichsten Zipfel des Landes, nahe der ungarischen Grenze. Hierher gelangten unabhängige Informationen leichter.
Wir haben gehört, was ist passiert in Fernsehen. Ein Radio.
Orban zieht seinen Mantel über, greift sich seinen Stock,
kalt,
um uns durch Timișoara zu führen.
Nicht ganz so kalt, ein bisschen.
An Orte der Revolution. So. Unser erster Stopp, eine kleine unscheinbare Seitenstraße. An einem der Hauseingänge drückt Orban auf die Klingel. Im ersten Stock, ganz unerwartet, versteckt hinter einer normalen Tür eine Kirche mit Altar, Bänken, Orgel und Empore. Hier hat der damalige Pastor Laszlo Tőkés über Probleme des Landes gesprochen. Als er in ein abgelegenes Dorf versetzt werden sollte, weigerte er sich zu gehen. Seine Gemeindemitglieder unterstützten ihn. In der Kirche hätten die Menschen Nachtwache gehalten, erzählt Orban, und setzt sich in eine der Kirchenbänke. Sein Bein, das er ein wenig nachzieht, macht ihm das Stehen schwer. Eine Schussverletzung aus Revolutionstagen.
Als die Leute das gesehen haben, sind auch Mitglieder anderer Gemeinden dorthin gekommen. Und dann waren auf einmal mehr Menschen da, als in die kleine Straße vor der Kirche passt.
Am kommenden Tag wurde türkisch verhaftet. Mittlerweile hatten sich die Proteste auf die Stadt ausgeweitet. Wir fahren weiter in die Innenstadt. Dort versammelten sich am 17. Dezember Tausende. Auch Orban war hierher gekommen.
Und alle sagen zusammen Libertate. Wunderschön. Sagen zusammen Freiheit nach 45 Jahren Kommunismus.
Auf dem Freiheitsplatz bringen Straßenarbeiter gerade die Weihnachtsdekoration an den Laternenpfählen an, für den Winterrummel.
Hier wurde ich angeschossen. Die Soldaten sind von dort gekommen. Der Platz war voll von Leuten. Es kamen Panzer. Und dann haben sie angefangen zu schießen, als sie gemerkt haben, die Leute gehen nicht weg. Es waren sehr viele Leute hier und es sind sehr viele gestorben.
Orban deutet auf einige Hauswände und auf die Marienstatue in der Mitte des Platzes.
Da sieht man an den Häusern noch die Einschusslöcher. Lass uns gehen.
Lange hält Orban es nicht auf dem Platz aus, der uns heute so weihnachtlich harmlos empfängt. Wir gehen weiter. Wenige hundert Meter entfernt liegt der damalige Opernplatz, der mittlerweile in Siegesplatz umbenannt wurde.
Hier am Opernplatz wurde Timișoara als erste freie Stadt ausgerufen, nach 45 Jahren Kommunismus. Hier hat es angefangen, aber dann wurde auch in anderen Städten demonstriert. Gegen den Kommunismus, gegen den Diktator, gegen Ceausescu. Und es hat funktioniert. Ich selbst war da schon im Krankenhaus, habe sie aber rufen hören, Freiheit, und habe gewusst, es geht weiter.
Am Ende unseres Rundgangs besuchen wir den Heldenfriedhof von Timișoara. Gleich links am Eingang liegen nebeneinander dunkle Steine mit eingravierten Namen.
Das sind die Namen und das Alter derjenigen, die bei der Revolution gestorben sind.
Wie viele Gedenksteine sind das?
104.
Insgesamt starben in Rumänien über 1000 Menschen in den Revolutionstagen. Wer die zahlreichen Opfer zu verantworten hat, ist auch 30 Jahre nach dem Sturz der kommunistischen Diktatur unklar. Viele wurden von Heckenschützen erschossen, nachdem das Militär sich bereits mit der Bevölkerung solidarisiert hatte, die Revolution eigentlich beendet war. Wer die Heckenschützen waren, ist bis heute nicht geklärt. Alte Garden Ceausescus sagen die einen. Kämpfer, die im Auftrag der neuen Machthaber für Verwirrung sorgten, sagen die anderen. Mittlerweile wird deswegen gegen den ehemaligen Präsidenten der Nachwendejahre, Ion Iliescu, ermittelt.
Eigentlich ist alles klar, aber es muss noch jemand schuldig gesprochen werden.
Hinten auf dem Friedhof in einem steinernen Mahnmal sollte eigentlich die Flamme des ewigen Lichts flackern und so an die Revolutionsopfer erinnern. Nur brennt hier nichts. Stattdessen riecht es nach Gas.
Es ist ein Krieg gegen Vergessen. Ein Krieg gegen Vergessen.
Eine Reportage von Laila Knüppel und Manfred Götzke. Morgen trifft unser Reporterteam dann den Pfarrer, der vor 30 Jahren die Proteste ins Rollen gebracht hat. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.